Du bist so gut, so viel besser als ich weiß und was du tust. Zeig mir deine Freundlichkeit, für immer warst du da, auch wenn ich dich nicht sah, für immer hast du deine Hand auf mich gelegt. Und ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, wenn alles Gute von dir kommt. Deine Güte hat mir meine Angst genommen. Ich sing zu dir mit allem, was ich hab, denn du gibst mir so viele Gründe, dir zu danken. Du bist so, genauso wie du immer sagst, für immer sing ich dir und sag dir tausend Dank, du bist so gut, so viel besser als ich weiß und was du tust. Zeig mir deine Freundlichkeit, für immer warst du da, auch wenn ich dich nicht sah, für immer hast du deine Hand auf mich gelegt. Und ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, wenn alles Gute von dir kommt. Deine Güte hat mir meine Angst genommen. Ich sing zu dir mit allem, was ich hab. Du gibst mir so viele Gründe, dir zu danken. Du bist so, genauso wie du immer sagst. Für immer sing ich dir und sag dir tausend Dank. Ich sing zu dir mit allem, was ich hab. Du gibst mir so viele Gründe, dir zu danken. Du bist so, genauso wie du immer sagst. Für immer sing ich dir und sag dir tausend Dank. Tausend Dank, oh, tausend Dank. Und ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, wenn denn alles Gute von dir kommt. Deine Güte hat mir meine Angst genommen. Ich sing zu dir mit allem, was ich hab, denn du gibst mir so viele Gründe, dir zu danken. Du bist so, genauso wie du immer sagst. Für immer sing ich dir und sag dir tausend Dank. Ich sing zu dir mit allem, was ich hab, denn du gibst mir so viele Gründe, dir zu danken. Du bist so, genauso wie du immer sagst. Für immer sing ich dir und sag dir tausend Dank. Tausend Dank, tausend Dank, tausend Dank.
Wir werden heute alle Impulse aus einem Text entnehmen. Und zwar aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, bis zum Kapitel 6. Also wir lesen heute viel. Und ich möchte lesen zunächst einmal den Abschnitt 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 11 bis 15. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Wenn wir außer uns waren, war es für Gott. Und wenn wir besonnen sind, dann sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit diejenigen, die leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern für den, der gestorben und auferstanden ist. Die Predigt oder Impulsreihe heute oder dieser Gottesdienst trägt den Titel "Was ändert sich eigentlich?" Die Frage heute im Gottesdienst an euch und an uns ist, was ändert sich eigentlich, wenn ich Christ bin? Und das ist eine herausfordernde Frage, die nämlich auch Leute stellen, die nicht Christen sind. Einige Leute, die nicht an Jesus glauben, fragen, ja, und was ist jetzt so anders an euch? Das ist eigentlich eine schreckliche Frage. Also wenn mir diese Frage gestellt wird, dann glaube ich, muss ich wieder mehr mit Gott reden, dass er mehr in meinem Leben macht. Weil wenn die Frage gestellt wird, ja, was ist denn bei dir anders? Was gebe ich dann als Antwort? Was geben wir als Antwort? Was ist denn wirklich in unserem Leben anders? Ich meine, die meisten von euch kennen diese Stelle aus den Evangelien. Wir sollen Salz und Licht sein, ja. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen ein Licht in einer finsteren Welt sein. Aber sind wir dieses Licht? Machen wir einen Unterschied? Ich glaube, wir können, je finsterer die Welt ist, umso mehr Licht sein. Oder? Das macht doch physikalisch Sinn, oder? Wenn überall Lichter sind und ich bin auch ein Licht, okay, gut, bin ich ein Licht von vielen. Aber wenn da nur Finsternis ist und ich bin ein Licht und vielleicht bin ich das einzige Licht in einer gewissen Finsternis, dann macht das einen wesentlichen Unterschied. Es sei denn, so wie Jesus das sagt, ich verstecke mein Licht. Das ist die erste Möglichkeit. Ich verstecke mein Licht. Ich versuche ja gar nicht aufzufallen. Ich versuche ja, das eher zu verstecken. Und die zweite Möglichkeit ist, dass wir überhaupt kein Licht sind. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen weg von Glaube als Religiosität. Glaube hat nichts mit Religion zu tun. Der Begriff Religion heißt eigentlich die Frage, wie komme ich zu Gott? Oder was muss ich tun, um zu Gott zu kommen? Das ist Religion. Ja? Religion. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist nicht die Frage, wie kann ich zu Gott kommen? Weil bevor ich diese Frage beantworten konnte, kam Gott zu uns. Richtig? Wir müssen uns diese Frage gar nicht mehr stellen, weil er die Antwort gegeben hat, bevor wir gefragt haben. Der Römerbrief sagt, Jesus kam zu Menschen, die ihn nicht mal gesucht haben. Also er gab eine Antwort auf eine Frage, die sie selbst noch gar nicht erkannt haben in sich. Diese Frage, wie komme ich zu Gott, muss ich mir nicht stellen. Weil ich es weiß. Weil es schon längst beantwortet ist. Weil ich auch gar nichts dazu tun kann, auch gar nichts tun muss. Es geht also hier nicht um die Frage, wie werde ich gerettet? Ja, in all den Dingen, die wir heute besprechen werden, in diesen verschiedenen Impulsen, geht es nicht um die Frage, ja, wie komme ich jetzt zu Gott? Das ist eine ganz andere Frage. Zu Gott komme ich durch die Gnade Jesu Christi. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Punkt, Ende, aus. Ich glaube daran, ich bekenne es mit meinem Mund und es gilt für mein Leben. Amen. Die Frage, die wir heute stellen werden, ist, habe ich das wirklich kapiert? Habe ich das wirklich verinnerlicht? Ist das ein fester Teil meines Lebens? Und der erste Punkt und der erste Aspekt, den wir heute machen, ist in diesem Text die Motivation. Also wenn man die Frage stellt, was ändert sich wirklich greifbar in unserem Leben, außer dass ich eben sage, ja, ich glaube an etwas, ja, oder ich bekenne etwas, das ich glaube, was ändert sich ganz praktisch? Das Erste, was sich ändert, ist unsere Motivation. Also der innere Antrieb. Was treibt dich an, morgens aufzustehen? Meistens Pflichten. Ja? Also die wenigsten, es gibt ein paar Leute, ne? Ich will hier keinem zu nahe treten, es gibt ein paar Leute, die gerne früh aufstehen, um die Morgensonne zu genießen. Ja? Ich bin eher so der spät ins Bettgeher. Ich genieße eher, wenn die Sonne lange untergegangen ist und stehe lieber auf, wenn sie schon irgendwo da ist. Aber so, wir starten in den Tag mit Pflichten. Ja? Viele von uns würden vielleicht manchmal den ganzen Tag im Bett bleiben, wenn wir nicht was zu tun hätten. Oder? Kennt ihr solche Tage? So Tage, wo man sich denkt, also ich will heute einfach nicht. Ich würde einfach gerne mal 2 Stunden länger liegen bleiben. Oder ich würde einfach gerne heute nichts machen. Einfach mal nichts. Aber wir haben Pflichten. Und diese Pflichten sind Motivation genug, um was zu tun. Ne? Ich kenne es sehr gut aus der Schule und auch aus dem Studium. Ich bin eher so jemand, wenn ich Arbeiten schreiben musste, habe ich das so dann angefangen, wenn ich wusste, wenn ich jetzt einen Tag später anfange, schaffe ich es nicht mehr. Ne? Also so ein bisschen die lange Bank, ne? Das Lieblingsmöbelstück des Teufels, sagt man. Habe immer alles auf die lange Bank geschoben und dann angefangen, wenn es wirklich sein musste. Und ich brauchte das für mich, weil sonst hätte ich die Arbeit gar nicht geschrieben. Ja? Wenn ich was nicht machen musste in der Schule, habe ich es auch nicht gemacht. So, ich kam sehr minimalistisch durch. Ich habe einen Tag vor meinem Abitur angefangen zu lernen, weil ich wusste, ja, das wird schon reichen, um durchzukommen. So, ich habe ja im Unterricht gut aufgepasst und die Hausaufgaben gemacht, weil das musste man ja machen. Also, so leben wir oft, ja? Wir machen das, wo wir sagen, okay, das müssen wir halt machen. Manchmal machen wir mehr, aber auch dann haben wir eine innere Motivation. Für alles, was du tust, hast du eine Motivation. Ob das jetzt deine Triebe sind, ja, deine Grundbedürfnisse, oder ob das seelische Motivationen sind, vielleicht geistliche Motivationen. Warum tun wir, was wir tun? Paulus sagt, zunächst einmal tun wir bestimmte Dinge, weil wir wissen, dass man Gott fürchten soll. Das klingt jetzt nach einer nicht so tollen Motivation. Ne? Sollen wir wirklich was aus Angst machen? Hier steht nicht Angst. Sondern dieses Gottfürchten finden wir auch im Alten Testament. Das kennt ihr bestimmt alle. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Ne? Das ist so ein Vers, den man kennt. Aber was heißt denn das? Heißt das, ich muss Angst haben vor Gott? Heißt das, ich muss ständig das Gefühl haben, beobachtet und bewertet zu werden von Gott? Ich glaube nicht, dass es darum geht. Sondern es geht um eine Perspektive, die viel größer und länger ist. Nämlich die Perspektive Ewigkeit. Die Motivationen, die wir haben, sind oft sehr irdisch. Es gibt Motivationen, die was mit Planung zu tun hat. Ich mache manchmal Dinge nicht, weil ich sie jetzt machen muss, sondern weil ich weiß, ich habe ein Ziel vor Augen. Das ist eigentlich eine der besten Motivationen. In der Erziehungswissenschaft sagt man, Belohnung ist besser als Bestrafung. Du kannst also jemanden motivieren, indem du ihm ein schreckliches Ereignis in seinen Kopf setzt, das kommen könnte. Also wenn du das nicht tust, kommt in der Zukunft ein schreckliches Ereignis, nämlich haue, haue oder Strafarbeit oder keine Ahnung was. Oder du setzt in den Kopf dieses Menschen ein gutes Ereignis. Wenn du das tust, erwartet dich ein gutes Ereignis in der Zukunft. Naja, das ist doch genau das, was wir haben, oder? Wir haben ein Ereignis vor uns, das gut ist, nämlich die Wiederkunft Jesu. Amen. Für uns, die wir an Jesus Christus glauben, und für jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt, wird das das beste Ereignis sein, das es jemals geben wird. Weil dann ist der Plan vollendet. Jesus wird kommen, Gericht halten und wir werden in Ewigkeit mit ihm leben. Aber wir leben oft nicht in dieser Motivation. Wir leben oft nicht mit dieser Perspektive. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir nicht mal gerettet sind, sondern dass Gott sagen wird, warum hast du das die Hälfte deines Lebens vergessen, dass das auf dich wartet. Und das ist schon eine Ergänzung, nicht nur, dass eine Ewigkeit auf mich wartet und ein Gott, der mir Leben schenkt, sondern auch ein Gott, der mein Leben bewerten wird. Auch das gehört dazu. Nun, ich muss keine Angst vor diesem Gott haben, dass er mich dann wegschickt oder sowas, sondern es ist wie ein Vater. Kein Kind möchte, wenn es Fußball gespielt hat, von seinem Vater hören, sag mal, du hast ja einen Mist zusammengespielt, oder? Das ist keine Strafe an sich, richtig? Aber es ist eine Bewertung. Es ist eine Bewertung, die am Ende kommt. Und das wird geschehen. Die Bibel sagt, wir sind vor Gott offenbart. Das heißt, alles, was ich tue und alle meine Motivationen sind Gott bekannt. Und am Ende wird er mich fragen. Am Ende wird er mir Fragen stellen über mein Leben. Und er wird dir Fragen stellen über dein Leben. Ich glaube, es werden viele Fragen des Warum. Warum hast du das so gemacht? Und das ist schon etwas, wo ich sage, ich habe jetzt keine Angst vor Gott, aber ich will auch nicht beschämt sein vor Gott. Der erste Johannesbrief sagt das. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief Kapitel 5, ich schreibe euch dies, damit ihr am Ende nicht beschämt seid vor Gott. Damit ihr nicht am Ende vor Gott stehen müsst und er wird Fragen stellen und wir stehen dran und sagen, naja, ich habe halt mein Leben gelebt. Ich hätte nicht ahnen können, dass das so eine Tragweite hat. Oder? Oder doch? Hat mein Leben Tragweite? Hat dein Leben Tragweite? Außerhalb von deinem Leben? Ja. Ja. Dein Leben hat eine Tragweite, die über das hinausgeht, was du tust. Sondern alles, was du tust und was du sagst und was du lebst, beeinflusst dein Umfeld. Und beeinflusst die Menschen, die dir begegnen. Das ist also der Punkt der Rechenschaft. Zu wissen, okay, eine Motivation ist, ich will, dass Gott am Ende mir eine gute Bewertung gibt. Das will ich, das wünsche ich mir. Das ist nicht ungeistlich, hat auch nichts damit zu tun, dass Gott nicht gnädig ist. Sondern es hat damit zu tun, dass jedes Kind will, dass sein Vater stolz ist. Oder? Jedes Kind will das. Jedes Kind will, dass sein Vater stolz ist. Ich will lieber am Ende hören, du treuer und guter Knecht, anstatt zu hören, du fauler und böser Knecht, oder? Ich will, dass Gott stolz auf mich ist. Und ich werde nie ein Level erreichen, das ihm genügt, aber ich will auch nicht vor ihm stehen und sagen, ich habe dich vergessen. Oder mir war egal, was du gesagt hast. Und die andere Motivation, die da dazukommen muss, ist hier in Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Also wenn ich nur aus Rechenschaft leben würde, ja, dann würde ich schon sehr nah rankommen an Religio. So, jetzt muss ich wieder was tun, damit ich Gott gefalle. Aber ich handle aus Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das heißt, wir haben eine Motivation, die von innen herauskommt. Und die nennt sich Liebe. Aber die kommt nur von innen heraus, wenn sie in mein Herz gegossen ist. Wenn ich sie verinnerlicht habe, wenn ich sie angenommen habe, wenn ich darin lebe. Wenn ich verstanden habe, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Er hat mich immer geliebt. Es gab so viele Zeiten, da habe ich ihn nicht geliebt. Da hat er mich trotzdem geliebt. Es gab so viele Zeiten, da habe ich nicht an ihn gedacht. Da hat er an mich gedacht. Diese beiden Dinge, Rechenschaft und Liebe, wenn die zusammenkommen, wird sich etwas ganz praktisch ändern. Dann haben wir nämlich eine Motivation, die so stark ist, weil sie über das hinausgeht, was ich sehe, weil sie über das hinausgeht, was ich jetzt will und jetzt brauche, sondern weil sie eine Ewigkeitsperspektive ist, nämlich die Perspektive der Rechenschaft, dass Gott mir irgendwann Fragen stellen wird und die Perspektive der Liebe, dass er Antworten geben wird auf meine Fragen. Die Rechenschaft bedeutet, er wird mir Fragen stellen. Und die Liebe bedeutet, er beantwortet das, wo ich Not, Mangel und Fragen habe. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, haben wir eine andere Lebensmotivation, oder? Dann tue ich nicht jemandem etwas Gutes, weil ich es muss. Ich muss das nicht. Ich tue jemandem etwas Gutes, weil ich verstehe, was das für eine Auswirkung hat. Weil ich verstehe, dass dieses Leben von mir, von Gott geschenkt wurde, um das zu tun. Und deswegen will ich verantwortungsvoll damit umgehen. Und weil ich verstehe, dass Gott diesen Menschen liebt. Und dass er das erfahren soll, weil ich es erfahren habe. Weil ich erfahren habe, wie gut es ist, wenn man geliebt ist. Wenn jemand geduldig ist mit einem. wenn jemand nicht einen sofort anprangert, wenn man nicht vergessen wird, wenn man nicht verlassen wird, wenn man nicht auf den Müll geworfen wird, wenn man das erlebt hat, wird eine Kraft entstehen, die uns dazu antreibt, ein Leben zu leben, das Gott möchte. Wir spielen jetzt das nächste Lied. Und während diesem Lied kannst du entweder zuhören oder dir eine Frage stellen. Ich gebe euch Fragen mit in die Lieder. Was treibt dich an? Das ist eine ganz einfache Frage. Aber versuch jetzt mal in diesen, ja, vielleicht 3,5 Minuten, wie dieses Lied geht, diese Frage dir zu stellen oder auch Gott zu stellen. Und nicht zu kompliziert zu werden, sondern wirklich auf deine Seele zu hören. Was treibt dich an? Was motiviert deine Worte, deine Handlungen, dein Leben? Was sind deine Träume, Wünsche, Ziele? Was begeistert dich? Und was gibt dir die Kraft, das zu tun, was du tust?
Ist ein Lied, wenn die Stimme mir versagt. Du bist ein Licht im Dunkel meiner Nacht und ich weiß, du bist ein Weg, wenn ich mich in mir verliere. Ich schau auf dich. Du bist ein Vater, dessen Arme offen sind. Du bist der Löwe, der meine Kämpfe kämpft und ich weiß, du bist der Sieger, den alle Schatten fliehen. Ich schau auf dich, ich schau auf dich. Ich schau auf dich. Ich preise dich im Tal der Todesschatten. Du bist hier bei mir, auch wenn ich dich nicht spür. Du bist größer als die Sorgen, die mich treiben. So viel größer auch als alles, was ich fühl. Du bist mein Lied. Du bist ein Lied, wenn die Stimme mir versagt. Du bist ein Licht im Dunkel meiner Nacht und ich weiß, du bist ein Weg, wenn ich mich in mir verliere. Ich schau auf dich. Du bist ein Vater, dessen Arme offen sind. Du bist der Löwe, der meine Kämpfe kämpft und ich weiß, du bist der Sieger, den alle Schatten fliehen. Ich schau auf dich, ich schau auf dich, ich schau auf dich. Ich preise dich im Tal der Todesschatten. Du bist hier bei mir, auch wenn ich dich nicht spür. Du bist größer als die Sorgen, die mich treiben. So viel größer auch als alles, was ich fühl. Oh, 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 ich preise dich im Tal der Todesschatten. Du bist hier bei mir, auch wenn ich dich nicht spür. Du bist größer als die Sorgen, die mich treiben. So viel größer auch als alles, was ich fühl. Du bist mein Lieb.
Den zweiten Abschnitt, den wir lesen werden, ist im selben Kapitel die Verse 16 und 17. Wir lesen also gleich weiter. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, dann kennen wir ihn jetzt doch nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir merken, ja, in meinem Leben hat sich grundlegend meine Ausrichtung geändert. Grundlegend meine Motivation. Was übrigens der Begriff Buße ist. Gell? Also Buße bedeutet, deine Motivation ändert sich von Grund auf. Wenn das geschehen ist, dann gibt es eine zweite Sache, die wir antworten können, wenn jemand fragt, ja, was hat sich denn geändert? Und das ist die Frage, wer ich bin. Meine Identität. Es gibt hier diesen Vers, der ein bisschen kompliziert ist. Jetzt kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Was heißt denn das? In manchen Übersetzungen steht, auch wenn wir jetzt niemanden mehr nach menschlicher Weise beurteilen und auch wenn wir Jesus nach menschlicher Weise beurteilt haben, tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn du den anderen und dich selbst siehst und nachdenkst über dich oder über den anderen, dann ist doch die Frage, wer ist denn der andere und wer bin ich? Das können wir sehr leicht daran erkennen, wie wir über uns und über andere reden. Das ist das Gute. Deswegen haben wir Worte bekommen von Gott. Wenn du wissen willst, wie du über andere denkst, überleg, wie du über andere redest. Wie siehst du deinen Ehepartner? Wie siehst du deinen Nachbarn? Wie siehst du deinen Nebensitzer hier, in Anführungszeichen, ja, wenn man das noch Nebensitzer nennen kann? Wie siehst du dich selber? Welche Worte würdest du wählen, um diese Person zu beschreiben? Meistens versuchen wir irgendwas zu finden, ja, nach äußerlichen Merkmalen. Das ist am einfachsten. Also wenn da eine Gruppe von Menschen ist, ne, und die sehen alle westeuropäisch aus und da ist einer, der ist Asiate und ich will jemandem erklären, wen ich meine, dann sage ich ja der Asiate, ja? Oder der asiatisch Aussehende. Das ist am einfachsten. Ja? Da würde ich nicht sagen, der Mensch mit den wunderbaren Begabungen, weil dann müsste er sich erstmal durchfragen, ja, wer hat denn von euch diese Begabung? Ja? Oder der Mensch, mit dem ich so tolle Erlebnisse hatte, ja, aber wer hat denn diese Eigenschaften? Ja? Wir beurteilen uns gegenseitig und miteinander sehr oft nach menschlicher Weise und nach menschlichen Maßstäben. Und es liegt damit zusammen, ob wir verstehen, wer wir geworden sind. Du bist jemand, der für die Ewigkeit geschaffen ist. Das ist mal das Erste. Wenn wir über Menschen sprechen, mit Menschen sprechen oder über uns selber nachdenken, dann müssen wir verstehen, dass ich und der andere für Ewigkeit gemacht sind. Keine Pflanze hier auf dieser Erde ist für Ewigkeit gemacht. Kein Baum, kein Haus ist für die Ewigkeit gemacht. Und trotzdem ehren wir manchmal diese Dinge so viel mehr als Menschen. Richtig? Wir ehren so viel das, was Menschen tun, obwohl das nicht bleibt. Wir ehren so viel, was Menschen aufgeschrieben haben, geleistet haben, sich gedacht haben, obwohl die Bibel sagt, alles wird zerbrechen. Alles wird zerbrechen, es wird alles vorbei sein. Wir können noch so toll von Goethe reden und seinen Schriften, die uns erhalten geblieben sind. Und ich bin großer Fan von Goethe. Ne? Also Faust ist schon top. Ja. Aber dieses Werk von Goethe wird irgendwann vergehen. Niemand wird es mehr kennen. Es wird verpuffen. Aber dieser Mensch, Goethe, macht sich da jemand Gedanken, wo der jetzt ist? Es gab mal eine ganz große Bibliothek, viele, viele hundert Jahre schon her, die Bibliothek von Alexandria, die eine der größten Wissenssammlungen gewesen sein muss, die die Welt je gesehen hat. Die ist abgefackelt, beziehungsweise zerstört worden. Und wir haben nichts mehr davon. Wir wissen nicht, was da alles für Wissensschätze waren. Und was da alles für tolle Ereignisse beschrieben wurden in Geschichtsbüchern. Was für Weisheiten aufgeschrieben wurden, Lebensweisheiten, wissenschaftliche Erkenntnisse. Das wissen wir nicht, weil das ist weg. Alles zerstört. Menschen haben ihr ganzes Leben da reingelegt, dieses Wissen zu sammeln. Und in einem Moment konnte es zerstört werden. Aber dieser Mensch selber, der das aufgeschrieben hat, der war für Ewigkeit gemacht. Schon immer. Die Bibel sagt, der Büchermacherei ist kein Ende. Ja? Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt Gott. Das, was Gott sagt, wird bleiben in Ewigkeit. Und er hat etwas gesagt über dich. Und wenn er etwas über dich sagt, ist das dazu bestimmt, dass es in Ewigkeit bleibt. Die Bibel sagt, er hat dich ausgewählt. Du bist nur auf dieser Erde, damit du in Gottes Gegenwart lebst. Du bist nur auf dieser Welt, damit du Anteil haben kannst an Gott. Sehen wir Menschen so? Ändert sich das in unserem Miteinander? Jesus sagt, daran werden sie erkennen, dass sie meine Jünger sind, dass sie Liebe untereinander haben. Das heißt, das Hauptmerkmal für Menschen außen oder eines der Hauptmerkmale für Menschen von außen, um zu sehen, ob was bei uns anders ist, ist, wie wir uns gegenseitig und uns selber behandeln. Das heißt nicht, dass ich mir selber das Beste tun soll, indem ich mir jeden Tag eine Badewanne eingieße und mir alles gönne, was ich möchte. Das machen die Menschen alle, ja? Sondern wenn Menschen merken, dieser Mensch kann vergeben, sich selber und anderen, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen davon, dass da was anders ist, weil Menschen können sich nicht vergeben. Der Psychologe Jordan Peterson hat mal gesagt, er hat noch keinen einzigen Menschen erlebt, der mit irgendwas einfach so davongekommen ist. Was wir ja oft sagen, ne? Ja, der kommt jetzt einfach so davon. Aber er sagt, psychologisch gesehen nicht. Kein Mensch kommt mit irgendetwas einfach so davon. Weil die Menschen, die den größten Mist gebaut haben und sich vielleicht nach außen hin rechtfertigen, sind innerlich kaputt und zerstört. Wie behandeln wir uns selbst, wenn wir versagen? Wie behandeln wir uns selbst, wenn wir nicht genügen? Wie behandeln wir uns selbst, wenn wir Schwierigkeiten haben? Wie gehen wir damit um? Wenn wir das Gefühl haben, ich bin nicht das, was ich sein sollte. Das stimmt, ich bin noch nicht das, was ich sein soll. Noch nicht. Amen? Du bist vielleicht nicht, was du sein sollst, aber du bist noch nicht, was du sein sollst. Was nicht ist, kann noch werden, sagt man so schön, oder? Und das sagt die Bibel auch. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir sehen viele Dinge nicht, die die Bibel uns sagt über uns selber. Aber sie sind wahr und sie werden gelten in Ewigkeit. Weil du bestimmt bist von Gott, das zu werden. Ein Kind Gottes. Ohne Fehler, ohne Leid, ohne Makel. Mit mehr Haaren vielleicht. Dieses Jahr habe ich Haare verloren. Ich habe wahrscheinlich in ein paar Jahren hier vorne nichts mehr. Er sagt, wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Können wir das so sagen? Beurteilst du dich selber nur nach menschlichen Maßstäben? Oder beurteilst du dich mal nach dem, was Gott sagt? Dass du geliebt bist. Nimm das an für dich. Wenn du Mist gebaut hast zu Hause. Dann vertrau darauf, dass Gott sagt, du bist geliebt. Amen. Du bist geliebt. Nun, sehen wir uns gegenseitig auch so? Ist der andere dann auch geliebt? Egal, was er macht. Und das wollen wir für uns selber auch, gell? Also egal, was ich mache, ich will geliebt sein. Okay, darf der andere das auch erfahren? Egal, was du tust, du bist geliebt. Und da ich der Repräsentant Jesu bin und du übrigens auch, drücken wir das auch aus, uns gegenseitig? Wenn Jesus mir sagen soll, du bist geliebt und wir sind der Repräsentant Jesu, sagen wir uns das? Hey, du bist geliebt. Hey, du bist ein toller Mensch. Ich hoffe, dir hat in der letzten Zeit jemand das mal gesagt. Du bist echt ein toller Mensch. Schön, dass ich Zeit mit dir verbringen kann. Schön, dass du da bist. Hey, ich finde es total cool, was wir schon für Erlebnisse zusammen hatten. Hey, ich freue mich, wenn du Erfolg gehabt hast. Hey, ich finde, du bist ein Vorbild. Hey, ich finde das und das an dir beeindruckend. Hey, du hast mich mit den Dingen oder mit den Worten inspiriert. Hören wir das häufig genug? Eigentlich müssen wir das doch ständig hören, oder? Von uns gegenseitig, weil von Gott wollen wir es auch ständig hören. Eigentlich müssen wir doch ständig gegenseitig hören. Ja, du bist geliebt und wertvoll. Schön, dass es dich gibt. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir nicht nur die Motivation in unserem Herzen, sondern auch ein neues Verständnis von mir und dem anderen. Das ist nicht der Mensch, der Fehler macht. Und es ist nicht nur der Mensch, der jetzt was Blödes gesagt hat, sondern Gott sieht diesen Menschen und liebt ihn. Und ich werde eventuell eine Ewigkeit mit diesem Menschen verbringen. Vielleicht als Zimmernachbarn. Ja? Dieser Mensch ist dazu geschaffen worden, geliebt zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr verstehen, dass nicht nur ich eine neue Kreatur bin und wir das als Floskel sagen, um uns Mut zu machen und um unsere Fehler wegzureden, sondern wir sollten uns das bewusst machen, um einen Unterschied zu machen im Miteinander. Einen echten Unterschied zu machen, in dem, wie wir uns begegnen. Auch Ermahnung muss manchmal sein, ja, das ist auch geschwisterlich, aber es gibt so Leute, die das schon so oft betonen, dass Ermahnung auch manchmal sein muss, dass es schon gar keine Ausnahme mehr ist zu ermahnen. Ja? Sondern die Regel. Und die Ermutigung wird zur Ausnahme. Vielleicht ist es bei euch nicht so, aber ich merke das schnell. Ja? Es gibt viele Dinge, über die man sich aufregen kann. Beim anderen und bei mir. Okay. Ich kann sie ansprechen zur Besserung. Ja? Zur Hilfe. Aber ich glaube, manchmal, bevor ich sowas sage, sollte ich lieber die Klappe halten und zuerst überlegen, Gott, habe ich verstanden, dass dieser Mensch geliebt ist, wertvoll, wichtig, einzigartig, für Ewigkeit geschaffen, von dir gesehen und ich bin auch von dir gesehen? Ich glaube, wenn wir das manchmal vorher machen würden, würden wir ganz anders reden, oder? Und das ist die zweite Frage, die ich dir jetzt stelle, bevor wir ins nächste Lied gehen und dann zum letzten Impuls kommen. Wo merkst du, dass du Schwierigkeiten hast, dich selber so zu sehen, wie Gott dich sieht? Das ist die erste Frage. Welche Aussage über dich kannst du nicht bejahen? Und welche Aussage über den anderen kannst du nicht bejahen? Überleg dir mal einen, am besten nicht den Menschen überlegen, mit dem du eh voll gut drauf bist. Überleg dir mal einen Menschen, der dich so manchmal ein bisschen ankotzt. Ja? Das musst du ja zum Glück auch jetzt niemandem sagen. Ja? Das kannst du dann klären mit diesem Menschen, wenn du das möchtest. Aber sei einfach mal ehrlich zu dir selber und überleg dir einen Menschen, der dich wirklich manchmal ankotzt. Einfach, wo du sagst, ich will dem nicht so gern begegnen. Oder ich finde nicht gut, was der macht. Oder der nervt mich einfach. Dann überleg dir, welche Aussage, die Gott über diesen Menschen sagt, kann ich nicht bejahen. Und warum nicht? Ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen und wenn wir damit zu Gott gehen und einfach, es muss gar nicht lang sein, da reicht manchmal ein kurzes Gebet, dass wir Gott sagen, Gott, bitte hilf mir, eine neue Kreatur zu werden. Und hilf mir zu verstehen, dass der das auch werden soll. Lass uns ins nächste Lied gehen.
Es war der Grund für diesen Gott, dessen Wort die Erde schuf. Ein Mensch zu werden ohne Thron, was war der Grund? Was war der Grund für diesen Gott, den Weg zu wählen an das Kreuz? Sein Tod bezahlte unsere Schuld, was war der Grund? Seine Motivation ist Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist der Selbstliebe, die gibt. Liebe, die trägt. Liebe, die zu den Schwachen hält. Er ist die Liebe selbst. Liebe, die bleibt. Liebe, die heilt. Liebe, die uns von Angst befreit. Er ist die Liebe selbst. Was ist der Grund für diesen Gott, uns zu versorgen alle Zeit, uns Trost zu geben in der Not? Was ist der Grund? Was ist der Grund für diesen Gott, sich an den Menschen zu erfreuen? Zu allen Zeiten liebt er uns. Was ist der Grund? Seine Motivation ist Liebe. Der Ursprung der Liebe ist der Selbstliebe, die gibt's. Liebe, die trägt. Liebe, die zu den Schwachen hält. Er ist die Liebe selbst. Liebe, die bleibt. Liebe, die heilt. Liebe, die uns von Angst befreit. Er ist die Liebe selbst.
Wir kommen zum letzten Teil und zum dritten Impuls. Wir haben jetzt gesprochen über die Motivation, die sich ändert, meine grundlegende Lebensausrichtung. Wir haben gesprochen über mein Verständnis vom Menschen, also von mir und dem anderen. Und jetzt sprechen wir über den dritten Teil und den finden wir in Kapitel 6, ab Vers 3. Wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert wird, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnisverfolgung, Mühen, Wachen, Fasten, Lauterkeit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das dritte Zeugnis und der dritte große Aspekt, der sich wirklich sichtbar, merkbar ändert, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen und vom Heiligen Geist erfüllt werden, ist der Umgang mit Leid. Paulus zählt hier sehr viele Dinge auf, die gar nicht positiv sind. Trübsal, Nöte, Ängste, Verfolgung, Schläge und so weiter und so fort. Ja? Und er sagt, in diesen Dingen werden wir das ultimative Zeugnis Gottes. Wisst ihr, wenn wir jetzt darüber sprechen, über Liebe und über Motivation, es gibt ganz viele Menschen in der Welt, denen es richtig gut geht, die sind spendabel, die setzen sich für Tierschutz ein, wenn die auf einer Party sind, du, dann sind die der Kracher und alle mögen diesen Menschen und die sind so freundlich, ja, wo wir uns schon auch manchmal da eine Scheibe abschneiden können, ja. Aber was passiert, wenn Leid kommt? Also, dass ich ein guter Mensch bin, in Anführungszeichen, und dass ich freundlich bin zu allen Menschen, wenn mir alle was Gutes tun, ich keine Nöte habe, keine Ängste habe und immer das bekomme, was ich möchte, ja, das ist nicht so schwer. Dann kann ich noch ein bisschen freundlich sein zu den anderen, ja, weil es gibt mir ja auch was. Ich meine, wenn ich durchs Leben laufe und ich bin nur ein Idiot, dann kriege ich auch nichts von den Menschen. Also weiß ich, okay, ich bin freundlich zu den Menschen, dann kriege ich auch viel Anerkennung. So, der Gedanke ist nicht so schwierig. Die Christen haben schon immer dadurch sich ausgezeichnet, nicht wie sie am besten feiern konnten. Ja? Die Christen schmeißen nicht unbedingt die größten und lautesten Partys, aber die Christen gehen am besten mit Leid um. Nicht, dass wir die besten positiven Denker sind oder die besten Verdrängungsmuster haben. Sondern, und das ist ein Zeugnis, das ganz oft gesagt wird, Menschen sind beeindruckt davon, auf was für einem Fundament wir stehen, wenn es nicht gut läuft. Hast du ein Fundament, das dich wirklich trägt? Ich stelle diese Frage nicht als Anklage. Und all diese Dinge sind keine Anklage, sondern sie sind eine Überprüfung von dem, wo ich hinkommen möchte. Hast du ein Fundament, das dich trägt? Ich will ganz klar betonen, beim Christsein geht es nicht darum, immer happy zu sein. Die Bibel erzählt von vielen Tränen und von viel Verzweiflung. Darum geht es nicht, dass ein Christ nicht weinen darf oder ein Christ nicht klagen darf. Das sehe ich so nicht. Er sagt ja auch nicht, statt diesen Dingen. Ja? Er sagt nicht, statt Verfolgung haben wir Ruhe und statt Trübsal sind wir immer fröhlich. Sondern das ist dieser interessante Abschnitt. Er sagt, die Sterbenden, aber wir leben dennoch. Wir sind gezüchtigt, aber nicht getötet. Wir sind traurig, aber doch fröhlich. Wir sind arm, aber doch reich. Wir haben nichts und doch haben wir alles. Was bedeutet das? Das ist ziemlich hart. Aber an diesen Dingen zeigt sich, ob wir unseren Glauben uns einreden oder ob wir glauben. Wenn es mir gut geht, kann ich immer sagen, ich glaube an Jesus. Und ich glaube, dass er gut ist. Ja, natürlich glaube ich, dass Jesus gut ist, wenn mir nur Gutes passiert. Ich habe ja keine Alternative. Welchen Grund hätte ich zu sagen, Gott ist schlecht, aber mir geht's gut. Versteht ihr? In diesen Dingen zeigt sich, ob wir wirklich glauben. Ob wir wirklich vertrauen. Und es bedeutet, dass wir manchmal am Boden liegen und weinen und schreien und flehen. Aber wisst ihr, was es auch bedeutet? Nichts davon kann uns zerbrechen. Amen. Nichts davon. Nichts davon kann uns zerbrechen. Denn die Hoffnung, die wir haben, ist größer als alles andere. Wenn mir alles genommen werden sollte, und das ist kein Satz, den man leichtfertig sagt, wenn mir alles genommen werden sollte, ich weiß nicht, was ich tun würde. Wenn meine Frau, meine Kinder sterben würden, ich weiß nicht, was ich tun würde. Aber wisst ihr, was ich bete? Gott, lass mich nie wieder diese Hoffnung verlieren. Wenn ich mir eines wünsche, dann das. Dass wenn das Schlimmste in meinem Leben passieren sollte, dass ich dastehe und sage, Gott ist gut. Und ich werde leben. Und sie werden leben. Und vielleicht sind das jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre, in denen wir Leid ertragen müssen. Vielleicht 80, 90, 100. Aber das Leid dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der großen Herrlichkeit, die wir erlangen werden. Wie konnte Paulus das sagen? Wisst ihr, was Paulus alles erlitten hat? Der wurde verfolgt, geschlagen, gesteinigt, hat Seebruch oder Schiffsbruch erlitten. Der hat nur Mist erlebt. Das war kein reicher Mann, der die ganze Zeit im Überfluss gelebt hat und tolle Predigten halten durfte. Und danach kommen alle zu ihm und sagten, wie toll er ist. Der wurde von seinen eigenen Leuten verlassen. Er sagt, alle haben mich verlassen. Alle. Keiner meiner Mitarbeiter hat so eine Gesinnung, wie es Christus eigentlich gebührt, außer Timotheus. Sagt an einer Stelle. Keiner meiner Mitarbeiter. Er war in manchen Zeiten ganz alleine. Aber er konnte zu jeder Zeit seines Lebens sagen, in all diesen Dingen vertraue ich auf Gott. Das darf keine Floskel sein für uns, ihr Lieben. Das ist heute eine Anti-Floskel-Predigt. Ein Anti-Floskel-Gottesdienst. Diese Dinge dürfen keine Floskel sein in unserem Leben. Und es sind drei Sachen, die oft Floskeln sind. Die Floskel der Motivation. Ja, Gott ist alles in meinem Leben. Ich lebe nur für Jesus. Okay. Steile Aussage. Ich muss darum bitten. Immer wieder. Aber ich weiß, dass er es geschenkt hat. Und das ist in all diesen Dingen. Es geht nicht darum, dass du jetzt nach Hause gehst und sagst, okay, ich muss mich mehr anstrengen. Nein. Schau, ob du das empfangen hast. Ich wollte Gott nie. Ich habe ihn nicht gesucht. Er hat mich gesucht. Niemand von uns wollte Gott. Wir kannten ihn ja gar nicht. Wie will ich jemanden wollen, den ich nicht kenne? Er wollte uns zuerst. Darin ist die Liebe Gottes erschienen. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er wollte uns zuerst. Er wollte dich zuerst. Hast du eine grundlegende Lebensausrichtung, in der klar ist, ich lebe für Gott und vor Gott. Und dieses Leben hier ist nicht mein Leben, sondern ich bin verantwortlich für diese Zeit. Mir wurde Verantwortung übertragen, aber ich habe auch etwas zu bewirken in diesem Leben durch die Liebe Gottes. Ist das eine grundlegende Motivation? Wenn nicht, dann bitte Gott darum. Er gibt es dir gerne. Total, darauf wartet er nur. Er wird dich vielleicht in Situationen begeben, wo du das lernen musst. Das muss er bei mir auch. Aber wenn du ihn darum bittest, mach das. Die Identität. Siehst du dich, wie Gott dich sieht? Das kannst du nicht selber schaffen durch positives Denken und durch Bibelverse auswendig lernen. Wir müssen weg von den Floskeln. Du kannst ständig zu dir sagen, ja, ich bin geliebt, aber wenn du dich nicht so fühlst, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn nie das kommt, dieses Gefühl von Liebe, dann ist es auch nicht ganz richtig. Liebe ist nicht nur Gefühl, Gott liebt dich auch, wenn du es nicht fühlst, aber wenn du es nie fühlst und wenn es nie eine Realität ist in deinem Leben, dann ist auch irgendwas nicht richtig. Und das war bei mir jahrelang so. Bis ich Gott wirklich sagen musste, Gott, dann zerbrich lieber ein paar andere Dinge in meinem Leben, aber ich will wissen, dass du mich liebst. Und nicht mich immer selber fertig machen, wenn ich einen Fehler mache. Und nicht immer gleich denken, du bist jetzt sauer auf mich und du verdammst mich jetzt. Und ich will andere Menschen lieben. Ich will lieber ein Zeugnis für deine Liebe sein, als ein Zeugnis für, keine Ahnung, meine Kompetenzen oder sowas. Dann mach mich lieber dümmer. Aber lass mich ein Zeugnis sein für deine Liebe. Ist auch eine steile Aussage, ja? Wenn du das ernst meinst, wenn du sagst, ja, ich will so über Menschen denken, über mich und andere. Ja, das schenkt dir Gott. Durch Prüfungen und durch schwierige Situationen. Und durch Schleifen. Aber er schenkt es dir. Und der Halt im Leid. Du kannst noch so oft sagen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das muss Wahrheit werden in deinem Leben. Amen. Ich habe manchmal das Gefühl, je öfter wir Bibelverse sagen, desto weniger verstehen wir, was sie eigentlich bedeuten. Vielleicht sollten wir manchmal innegehen und sagen, hey, was stand da eigentlich nochmal? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen, das können wir alle aufsagen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit all die an ihn glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Aber wenn wir nochmal innegehen und sagen, okay, da ist was drin über verloren, über echte Verlorenheit, ja, die für viele Menschen gilt. Und da ist etwas über Liebe drin, über echte Liebe. Und da ist etwas über Jesus drin. Über den echten Jesus. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir dahin zurückkommen. Zu dieser ersten Liebe, dieser ersten Beziehung. Wir haben vorher gesungen, Liebe, die trägt durch Leid, Zerstörung, durch alles hindurch. Gott wird dich tragen. Das glaube ich. Aber ein Boot trägt dich nur, wenn du dich auch in dieses Boot setzt und nicht nebendran mit deinem eigenen Rettungsring schwimmst. Begib dich in dieses Boot Gottes. Lass dich ganz auf ihn ein, vielleicht ganz neu. Er ist nicht der Gott, der dich verdammt, wenn du kommst mit Fehlern. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir unvollkommen zu Gott kommen. Aber komm zu Gott mit deiner Unvollkommenheit. Komm zu ihm mit dem, wo du merkst, hey, ich will noch mehr ein Zeugnis sein für dich. Ich will noch mehr für dich leben. Ich will lernen, Menschen mehr zu lieben. Ich will lernen, meine Klappe zu halten, wenn es nicht angebracht ist. Ich will mehr eine innere Motivation haben, dich zu lieben, dein Wort zu lesen, Menschen zu dienen. Ich will gestärkt werden von dir. Ich brauche deine Hilfe. Ich will nicht alles selber machen müssen. Ich will erleben, dass du da bist. Das sind sehr, sehr gute Gebete. Bisher habe ich immer erlebt, dass das richtig schwierige Gebete sind, erstmal sie auszusprechen und dann die Konsequenzen zu tragen. Weil das hat jedes Mal in meinem Leben bedeutet, dass erstmal eine Welle kam, wo ich dachte, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich gebetet habe. Das wird Gott machen, ja. Aber auch er denkt langfristig. Er wird dich zu etwas machen, was ihn verherrlicht. Amen.